Nach dem Ende der letzten Eiszeit begann die Besiedlung des heutigen Österreichs durch Jäger und Sammler, die in Höhlen und einfachen Behausungen lebten. Archäologische Funde belegen menschliche Präsenz bereits vor rund 10.000 Jahren. Besonders bedeutend ist die Venus von Willendorf, eine rund 29.500 Jahre alte Statuette, die als eines der bekanntesten Artefakte der Altsteinzeit gilt. Mit der Jungsteinzeit begann die Sesshaftwerdung der Menschen, was mit dem Ackerbau und der Viehzucht einherging. Erste dörfliche Strukturen entstanden und es entwickelten sich frühe Formen von Handel und Handwerk. In der Bronzezeit, ca. 2200 bis 800 vor Christus, entstanden komplexere Gesellschaften mit ersten Machtzentren, die sich in befestigten Siedlungen äußerten. Diese frühe Phase der Geschichte Österreichs legte den Grundstein für spätere kulturelle Entwicklungen und Zivilisationen, die sich in diesem Gebiet ansiedelten. Keltenzeit. Ab etwa 800 vor Christus wurde das Gebiet des heutigen Österreichs von keltischen Stämmen besiedelt, die die eisenverarbeitende Hallstattkultur hervorbrachten. Diese Kultur, die nach einem bedeutenden Fundort in Oberösterreich benannt ist, entwickelte sich zu einer der fortschrittlichsten ihrer Zeit in Mitteleuropa. Die Kelten errichteten befestigte Siedlungen, betrieben Bergbau und verarbeiteten Eisen zu Waffen, Werkzeugen und Schmuckstücken. Im Laufe der Jahrhunderte bildete sich das Königreich Noricum, das sich über weite Teile der Alpenregion erstreckte. Noricum war ein loses Bündnis keltischer Stämme, das enge Handelsbeziehungen mit dem Römischen Reich unterhielt. Besonders der Handel mit Eisen war von großer Bedeutung, da das norische Eisen für seine hohe Qualität berühmt war und römische Waffenlieferungen maßgeblich beeinflusste. Trotz seiner Unabhängigkeit geriet Noricum zunehmend unter römischen Einfluss, da Rom seine wirtschaftlichen und politischen Interessen in der Region ausbaute. Schließlich wurde das Königreich im Jahr 15 vor Christus friedlich ins Römische Reich eingegliedert, womit die keltische Herrschaft in der Region endete und eine neue Ära der römischen Provinzialisierung begann. Römische Herrschaft. Noricum wurde zu einer römischen Provinz und auch die benachbarten Gebiete Rätien und Pannonien, die ebenfalls Teile des heutigen Österreichs umfassten, kamen unter römische Kontrolle. Damit begann eine über 400-jährige römische Herrschaft, die das Gebiet nachhaltig prägte. Die Römer errichteten eine gut ausgebaute Infrastruktur mit befestigten Städten, Straßen und Handelsrouten. Besonders bedeutend war die Römerstraße Via Claudia Augusta, die Norditalien mit den römischen Provinzen nördlich der Alpen verband. Wichtige römische Siedlungen in Österreich waren unter anderem Vendobona, das heutige Wien, Carnuntum, eine bedeutende Militärstadt und Handelsmetropole an der Donau, und Lauriacum, heute Enns. Die römische Verwaltung brachte wirtschaftlichen Wohlstand und kulturelle Blüte. Es entstanden beeindruckende Bauten wie Amphitheater, Thermen und Tempel, und das römische Recht sowie die lateinische Sprache beeinflussten die Gesellschaft stark. Zudem verbreitete sich das Christentum im 4. Jahrhundert allmählich in der Region. Völkerwanderung. Nach dem Zerfall des Weströmischen Reiches im Jahr 476 nach Christus geriet das Gebiet des heutigen Österreichs in den Strudel der Völkerwanderung. Zahlreiche germanische und asiatische Stämme durchzogen die Region, suchten neue Siedlungsgebiete oder hinterließen Zerstörung und Chaos. Zunächst übernahmen die Ostgoten unter ihrem König Theoderich die Kontrolle über das Gebiet, doch ihre Herrschaft währte nur bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Danach fiel das Land unter die Vorherrschaft der Langobarden, eines weiteren germanischen Stammes, der jedoch schon 568 nach Italien weiterzog. In diesem Machtvakuum zogen die Awaren, ein nomadisches Reitervolk aus Zentralasien, in die pannonische Tiefebene ein und errichteten dort ein mächtiges Reich, das bis ins 9. Jahrhundert bestehen sollte. Parallel dazu begannen slawische Stämme, vor allem die Karantanen, sich in den östlichen Alpenregionen niederzulassen. Sie bildeten erste Fürstentümer, darunter Karantanien, das als eines der ältesten bekannten slawischen Staatsgebilde gilt. Fränkische Herrschaft. Im 8. und 9. Jahrhundert wurde das Gebiet des heutigen Österreichs in das expandierende Fränkische Reich eingegliedert. Dies geschah unter der Herrschaft Karls des Großen, der das Frankenreich zur führenden Macht in Westeuropa ausbaute. Die Region spielte eine wichtige Rolle in seinen militärischen und politischen Strategien, insbesondere im Kampf gegen die Awaren, ein nomadisches Reitervolk, das in der pannonischen Tiefebene siedelte und bis dahin große Teile des östlichen Mitteleuropas beherrschte. Karl der Große erkannte die Bedrohung, die von den Awaren ausging, und startete im Jahr 791 einen groß angelegten Feldzug gegen sie. Unterstützt von seinen bayerischen und langobardischen Vasallen führte er mehrere militärische Expeditionen in das Gebiet, das heute zu Österreich und Ungarn gehört. Nach mehreren Jahren der Kämpfe wurde das Herzstück des Awarenreiches, der sogenannte Awarenring, ein befestigtes Zentrum ihrer Macht, von den Franken zerstört. Mit der Vernichtung dieses Machtzentrums zerfiel das Awarenreich und die Franken übernahmen die Kontrolle über die Region. Um die neu eroberten Gebiete dauerhaft zu sichern, richtete Karl der Große eine Grenzmark, die sogenannte Awarenmark, ein. Diese wurde als Verteidigungspuffer gegen potenzielle neue Bedrohungen im Osten konzipiert und von fränkischen Adligen verwaltet. Zudem wurden in dem Gebiet Siedler aus benachbarten fränkischen Provinzen angesiedelt, um die Region wirtschaftlich zu entwickeln und ihre Kontrolle langfristig zu sichern. Neben der militärischen und administrativen Kontrolle begann auch eine intensive Christianisierung der ansässigen slawischen und awarischen Bevölkerung. Bereits zuvor hatten christliche Missionare, insbesondere aus Bayern, begonnen, in der Region zu wirken. Doch unter der fränkischen Herrschaft wurde die Christianisierung systematisch organisiert. Eine entscheidende Rolle spielte dabei das Bistum Salzburg, das als kirchliches Zentrum für das Gebiet diente und die kirchlichen Strukturen ausbaute. Die fränkische Herrschaft führte so nicht nur zu einer politischen, sondern auch zu einer tiefgreifenden kulturellen und religiösen Umgestaltung der Region. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts wurde das Frankenreich durch innere Konflikte und äußere Bedrohungen geschwächt. Nach dem Tod Karls des Großen im Jahr 1814 wurde sein Reich unter seinen Nachfolgern in verschiedene Teilreiche aufgeteilt. Dies führte zu einem Machtvakuum in der Region, das neue Herausforderungen mit sich brachte, insbesondere durch den zunehmenden Druck der einfallenden Magyaren. Trotz dieser Bedrohungen hatte die fränkische Herrschaft über Österreich eine nachhaltige Wirkung. Sie legte die Grundlage für das spätere Herzogtum Bayern, zu dem das Gebiet gehörte, und beeinflusste maßgeblich die politische und kulturelle Entwicklung der Region. Erste Erwähnung als Ostarrîchi. Im Jahr 996 tauchte der Name Ostarrîchi erstmals in einer schriftlichen Quelle auf, was als die erste urkundliche Erwähnung Österreichs gilt. Dieses historische Dokument wurde von Kaiser Otto III. Ausgestellt und betraf eine Schenkung von Land an das Bistum Freising. Es bezeichnete ein Gebiet in der heutigen niederösterreichischen Region um Neuhofen an der Ybbs und belegt, dass sich zu dieser Zeit eine eigenständige politische Einheit herausbildete, die sich später zu Österreich entwickelte. Der Begriff Ostarrîchi leitet sich vermutlich vom althochdeutschen Osta, Osten, und Rîchi, Reich oder Herrschaftsgebiet, ab. Er deutet darauf hin, dass das Gebiet als eine östliche Mark des Heiligen Römischen Reiches betrachtet wurde. Diese Region lag an der Grenze zu den damals noch weitgehend von slawischen und ungarischen Stämmen besiedelten Gebieten und hatte eine strategische Bedeutung als Pufferzone gegen äußere Bedrohungen. Zur damaligen Zeit gehörte dieses Gebiet zur bayerischen Ostmark, die unter der Herrschaft der Babenberger stand. Die Babenberger Dynastie spielte eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung und Ausdehnung der Mark, insbesondere durch die Förderung von Besiedlung, landwirtschaftlicher Entwicklung und den Aufbau von Burgen zur Verteidigung gegen feindliche Übergriffe. Die Urkunde von 996 ist ein bedeutendes Zeugnis für die frühe Entstehung Österreichs als politisches Gebilde. Auch wenn sich die genaue territoriale Ausdehnung dieser Ostarrichi-Region schwer bestimmen lässt, markiert diese Erwähnung einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Landes. Sie zeigt, dass sich das Gebiet zunehmend von Bayern abgrenzte und eine eigene Identität entwickelte, die später zur Entstehung des Herzogtums Österreich führte. Babenberger Herrschaft. Die Babenberger Dynastie regierte Österreich von 976 bis 12.246 g. Die Dynastie übernahm die Herrschaft über die Ostmark, eine Grenzregion des Heiligen Römischen Reiches, und verwandelte sie in ein stabileres und mächtigeres Gebiet. Die Babenberger waren von Anfang an eine bedeutende Familie und trugen maßgeblich zur politischen und kulturellen Formung des mittelalterlichen Österreichs bei. Die Babenberger begannen ihre Herrschaft mit Leopold I., der um 976 die Verwaltung der Ostmark übernahm. Der Landstrich war zu dieser Zeit noch von vielen Bedrohungen aus den angrenzenden slawischen und ungarischen Gebieten geprägt. Die Babenberger mussten daher zunächst die Region gegen äußere Feinde stabilisieren. Sie bauten eine Reihe von Festungen und Burgen, die als strategische Stützpunkte dienten und das Gebiet vor invasiven Angriffen schützten. Diese militärische Absicherung war entscheidend für die langfristige Entwicklung des Gebiets und schuf eine Grundlage für die spätere Expansion. Unter den Babenbergern erlebte das Herzogtum Österreich auch eine bedeutende wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung. Die Dynastie förderte die Besiedlung und Urbarmachung von Land und legte die Grundlage für die landwirtschaftliche Entwicklung der Region. Ackerbau und Viehzucht wurden ausgebaut, was die Grundlage für das Wachstum der Städte und den Aufstieg des Handels bildete. Mit der Erhöhung des Handelsvolumens wuchs auch der Wohlstand der Region. In dieser Zeit entstanden viele Klöster und Kirchen, die nicht nur religiöse, sondern auch kulturelle Zentren waren. Der religiöse und kulturelle Austausch mit anderen Regionen des Heiligen Römischen Reiches und darüber hinaus trug zur Blüte der Kunst und Wissenschaft bei. Die Babenberger leisteten auch einen wichtigen Beitrag zur Christianisierung der Region, indem sie den Bau von Kirchen und Klöstern unterstützten. Sie förderten die Verbreitung des Christentums, insbesondere durch die Gründung von Benediktinerklöstern, die auch zur Bildung und zum kulturellen Austausch beitrugen. Diese Klöster waren auch Zentren der Wissenschaft und Bildung und halfen dabei, das Land in das religiöse und kulturelle Netzwerk des mittelalterlichen Europas zu integrieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Babenberger Herrschaft war die Entwicklung der Städte und des Rechtswesens. Unter den Babenbergern erlebten Städte wie Wien und Linz eine zunehmende Bedeutung, sowohl als Handelszentren als auch als politische und kulturelle Städten. Die Babenberger führten auch eine Reihe von Rechtsreformen durch, die das Gebiet stabilisierten und den Grundstein für die spätere Entwicklung eines organisierten Staates legten. Die Herrschaft der Babenberger endete 12.246 g. mit dem Tod von Friedrich II. Von Österreich, dem letzten Babenberger, der ohne Nachkommen starb. Dies führte zu einer Übergangszeit, die schließlich in die Herrschaft der Habsburger überging. Trotz des Endes der Dynastie hinterließen die Babenberger ein Erbe, das die Grundlage für die Entwicklung des österreichischen Staates und seiner Kultur im Mittelalter schuf. Ihre Herrschaft war ein bedeutender Wendepunkt in der Geschichte Österreichs und trug dazu bei, die Region zu einer wichtigen und stabilen Macht im Heiligen Römischen Reich zu machen. Habsburger Dynastie. Nach dem Aussterben der Babenberger im Jahr 12.246 und dem darauffolgenden Erbfolgestreit kam es zu einem bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte Österreichs. Die Übernahme der Herrschaft durch die Habsburger. Im Jahr 12.278, nach der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen, konnte der Habsburger Rudolf I. das Herzogtum Österreich für seine Familie sichern. Diese Entscheidung markierte den Beginn einer dynastischen Herrschaft, die über 600 Jahre lang das politische, kulturelle und wirtschaftliche Leben des Landes dominieren sollte. Die Habsburger, die ursprünglich aus dem heutigen Schweiz stammten, waren zunächst eine weniger prominente Familie im Heiligen Römischen Reich. Doch durch geschickte Heiratspolitik und die Bündnisbildung mit anderen Fürstenhäusern konnten sie ihre Macht stetig ausbauen. Rudolf I., der erste Habsburger, der die österreichischen Länder regierte, verstand es, das Erbe der Babenberger zu sichern und die Region im Reich zu stabilisieren. Er und seine Nachfolger festigten ihre Macht durch den Erwerb weiterer Gebiete, was die Grundlage für das spätere Habsburgerreich bildete. Im Laufe der Jahrhunderte gelang es den Habsburgern, ihre Herrschaft weiter auszudehnen. Durch geschickte Ehen und Allianzen übernahmen die Habsburger nicht nur das Herzogtum Österreich, sondern auch andere Gebiete in Europa. 1526 erwarben sie mit der Schlacht bei Mohacs die ungarischen und böhmischen Kronen, was ihre Position als eine der mächtigsten Dynastien in Europa stärkte. Die Habsburger waren zu einer europäischen Großmacht geworden und ihre Herrschaft umfasste große Teile Mittel- und Südosteuropas sowie den spanischen Kontinent und die Kolonien in der Neuen Welt. Die Habsburger regierten Österreich nicht nur als Erben der Babenberger, sondern auch als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, was ihnen zusätzlichen Einfluss in der europäischen Politik sicherte. Diese doppelte Herrschaft machte Österreich zu einem zentralen Akteur in den politischen Auseinandersetzungen Europas. Sie prägten die europäische Geschichte in entscheidender Weise, insbesondere durch ihre Rolle in den zahlreichen Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts, wie den Türkenkriegen, den Religionskriegen und dem Dreißigjährigen Krieg. Die Habsburger setzten sich auch als Förderer von Kunst, Wissenschaft und Kultur in Österreich in Szene. Unter ihrer Herrschaft erlebte Wien im 17. und 18. Jahrhundert eine kulturelle Blütezeit, die das Land zu einem Zentrum des Barocks machte. Besonders Kaiser Leopold I. und Maria Theresia, die das Land im 18. Jahrhundert regierten, sind für ihre Unterstützung von Kunst und Architektur bekannt. Maria Theresia führte zudem weitreichende Reformen in den Bereichen Verwaltung, Bildung und Rechtssystem durch, die das Land modernisierten. Trotz ihrer kulturellen und politischen Erfolge war die Habsburger Dynastie nicht ohne Herausforderungen. Die Vielzahl an Ländern und Völkern, die sie regierten, führte immer wieder zu Spannungen und Konflikten. Die multinationale Struktur des Habsburgerreiches, das viele verschiedene Ethnien und Kulturen umfasste, stellte eine Herausforderung für die dynastische Stabilität dar. Im 19. Jahrhundert, nach den Napoleonischen Kriegen, musste das Habsburgerreich zahlreiche territoriale Verluste hinnehmen. Aber die Familie konnte ihre Herrschaft aufrechterhalten, auch wenn sie die politischen und sozialen Spannungen innerhalb ihres Reiches nicht immer vollständig kontrollieren konnte. Im Jahr 1867 wurde Österreich-Ungarn als dualistisches Kaiserreich gegründet, das die Verwaltung der österreichischen und ungarischen Länder vereinte. Diese Änderung sollte das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Völkern und Regionen im Habsburgerreich bewahren. Allerdings führten die unterschiedlichen nationalen Bewegungen im 19. und 20. Jahrhundert dazu, dass die Habsburger Herrschaft zunehmend in Frage gestellt wurde. Der Erste Weltkrieg, 1914 bis 1918, stellte schließlich das Ende des Habsburgerreiches dar. Die Niederlage in diesem Krieg führte 1918 zur Abdankung des letzten Kaisers, Karl I., und zur Gründung der Ersten Republik Österreich. Dies markierte das Ende der über 600 Jahre währenden Habsburgerherrschaft in Österreich. Die Habsburger-Dynastie hinterließ ein komplexes Erbe, das bis in die moderne Geschichte nachwirkte. Ihr Einfluss auf die Kultur, die Politik und die soziale Struktur Europas war enorm, und das Haus Habsburg bleibt eines der prägendsten und bekanntesten Adelshäuser der europäischen Geschichte. Auch heute noch sind Mitglieder der Habsburger Familie aktiv in verschiedenen kulturellen und sozialen Bereichen tätig und tragen das Erbe ihrer Ahnen weiter. Türkenbelagerungen Wiens. Die erste Belagerung Wiens durch die Osmanen fand im Jahr 1529 statt. Nach jahrzehntelangen erfolgreichen Eroberungen in Südosteuropa strebte der osmanische Sultan Süleyman der Prächtige an, die Kontrolle über Mitteleuropa zu erlangen. Wien, das als strategischer Knotenpunkt in der Region galt, war das Hauptziel seiner Militärkampagne. Im September 1529 zog das osmanische Heer unter der Führung von Süleyman vor die Tore Wiens und begann mit der Belagerung. Die Stadt war gut befestigt, aber die Belagerung war äußerst hart. Die Wiener Verteidiger, unter der Leitung des österreichischen Landesherrn Ferdinand M. Erster, der später selbst zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wurde, leisteten erbitterten Widerstand. Zudem kam die Belagerung während eines besonders strengen Winters, der das osmanische Heer zusätzlich schwächte. Nach mehreren Wochen und schweren Kämpfen und angesichts von Mangel an Vorräten und einer bevorstehenden Winterwitterung zog Süleyman seine Truppen zurück. Diese gescheiterte Belagerung war ein bedeutender Wendepunkt, da sie das osmanische Reich daran hinderte, seine Expansion weiter nach Westen auszudehnen. Für die europäische Welt war die Niederlage des osmanischen Heeres ein Symbol für den Widerstand gegen die osmanische Bedrohung. Die zweite Belagerung Wiens im Jahr 1683 war noch dramatischer und folgte auf eine Phase intensiver Expansion des Osmanischen Reiches in Europa. Nach mehreren Jahrhunderten der osmanischen Bedrohung, die weite Teile des Balkans, Ungarn und Teile von Mitteleuropa umfasst hatten, rückten die Osmanen erneut auf Wien vor. Der Sultan Mehmed IV. Sandte ein riesiges Heer, das 1683 Wien belagerte, mit dem Ziel, die Stadt endgültig zu erobern und das Habsburgerreich zu schwächen. Die Belagerung begann am 14. Juli 1683 und war von Anfang an eine massive militärische Herausforderung für die Wiener Bevölkerung. Die Wiener Verteidigung wurde diesmal von Johann III. Sobieski, dem König von Polen, unterstützt. Nachdem die Belagerer Wien eingekreist hatten, organisierten die christlichen Mächte eine Großoffensive unter der Führung von Sobieski. Eine Koalition von Truppen aus Polen, dem Heiligen Römischen Reich, Venedig und anderen europäischen Staaten sammelte sich, um Wien zu entsetzen und die Osmanen zurückzudrängen. Am 12. September 1683 traf die Allianz unter Sobieski auf das osmanische Heer in der berühmten Schlacht am Kahlenberg. Die Schlacht endete mit einem entscheidenden Sieg für die christlichen Truppen und führte zur Befreiung Wiens. Sobieski selbst wurde als Held gefeiert und sein Sieg galt als Wendepunkt in der europäischen Auseinandersetzung mit den Osmanen. Die Niederlage der Osmanen in der zweiten Belagerung Wiens markierte den Beginn des Rückzugs des Osmanischen Reiches aus Mitteleuropa. Der Sieg über die Osmanen war nicht nur ein militärischer Erfolg, sondern auch ein Symbol für die vereinte christliche Welt, die gegen die Expansion eines der mächtigsten Reiche der damaligen Zeit standhielt. Die Auswirkungen der Siege von 1529 und 1683 sind auch heute noch spürbar, da sie das Habsburgerreich stärkten und die Grundlage für die sogenannte Türkenkriege im 17. und 18. Jahrhundert legten. In der Folge begann eine Periode, in der das Osmanische Reich territoriale Verluste erlebte, während die Habsburger ihre Macht im Osten Europas weiter ausdehnten. Die Belagerungen von 1529 und 1683 sind bis heute in der kollektiven Erinnerung Österreichs und Europas von großer Bedeutung. Sie symbolisieren nicht nur den Widerstand gegen äußere Bedrohungen, sondern auch den Zusammenschluss verschiedener Nationen und Kulturen, um einen gemeinsamen Feind zu besiegen. Die Erinnerung an diese Ereignisse ist auch eng mit der Identität Wiens als Stadt der Befreiung verbunden und prägt das historische Selbstverständnis Österreichs bis in die Gegenwart. Maria Theresia und Josef II. Maria Theresia und ihr Sohn Josef II. Waren zwei der bedeutendsten Herrscher des Habsburgerreiches im 18. Jahrhundert, deren Reformen die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Reiches grundlegend veränderten. Ihre Maßnahmen trugen maßgeblich zur Modernisierung des Habsburgerreiches bei und hatten weitreichende Auswirkungen auf die Verwaltung, das Bildungssystem und die Wirtschaft. Maria Theresia, die von 1740 bis 1780 regierte, trat die Nachfolge ihres Vaters Karl VI. Regierte, nachdem sie nach dem sogenannten pragmatischen Sanktion die Erbfolge in den Habsburgerlanden sicherte. Ihre Regierungszeit war von intensiven Kriegen und politischen Herausforderungen geprägt, vor allem dem österreichischen Erbfolgekrieg, der sie gegen Preußen, Frankreich und andere europäische Mächte stellte. Doch trotz dieser äußeren Bedrohungen legte sie den Grundstein für bedeutende innenpolitische Reformen, die das Reich stärken sollten. Zu den wichtigsten Reformen von Maria Theresia gehörte die Reform des Staatsapparates. Sie führte eine Zentralisierung der Verwaltung durch, indem sie die Macht der verschiedenen regionalen Fürsten und Adeligen einschränkte und das Verwaltungssystem in den Habsburgerlanden stärker an das kaiserliche Zentrum band. Sie setzte auf eine Bürokratisierung der Verwaltung, die durch eine Reihe von Fachleuten und Beamten organisiert wurde, die für die Durchführung von Reformen und die Umsetzung der königlichen Dekrete verantwortlich waren. Diese Verwaltungssysteme hatten das Ziel, die Effizienz des Staates zu erhöhen und die Steuererhebung zu optimieren, um die finanziellen Ressourcen des Reiches zu stärken. Ein weiteres wichtiges Reformprojekt unter Maria Theresia war die Bildungspolitik. Sie führte Reformen ein, die das Bildungssystem in den Habsburgerlanden modernisieren sollten. Sie setzte sich für die Einführung von Schulpflicht ein und etablierte eine Reihe von Schulen, die sowohl die höhere als auch die grundlegende Bildung abdeckten. Ihre Bildungspolitik hatte einen erheblichen Einfluss auf die Allgemeinbildung der Bevölkerung, da sie die Grundlage für eine breitere und systematischere Schulbildung legte, die für die folgenden Generationen von entscheidender Bedeutung war. Nach dem Tod seiner Mutter Maria Theresia übernahm ihr Sohn Josef II. Im Jahr 1780 den Thron. Josef II. War ein aufgeklärter Absolutist, der entschlossen war, das Habsburgerreich noch weiter zu modernisieren. Er setzte die Reformen seiner Mutter fort, ging jedoch noch weiter und versuchte, das Reich in vielerlei Hinsicht zu vereinheitlichen und die Macht des Monarchen weiter zu stärken. Eine seiner bekanntesten Reformen war die Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahr 1781, die den Bauern mehr Freiheit und Rechte gab. Diese Maßnahme war besonders bedeutend, da die Leibeigenschaft eine der zentralen Säulen des feudalen Systems war. Mit der Abschaffung dieser Praxis versuchte Josef II., das Wirtschaftssystem des Reiches zu modernisieren und die Kluft zwischen den sozialen Klassen zu verringern. Josef II. Führte auch umfassende religiöse Toleranzgesetze ein, die den Katholizismus zwar weiterhin als Staatsreligion bewahrten, aber die Rechte von Anhängern anderer Religionen, wie Protestanten und Juden, stärkten. Ein weiteres bedeutendes Reformprojekt war die Vereinheitlichung der Rechtssysteme und die Einführung eines modernen, kodifizierten Gesetzeswerks. Seiten 386 erließ er den allgemeinen Landrecht, das für die gesamten habsburgischen Länder galt und die bestehenden Rechtstraditionen vereinheitlichte. In der Wirtschaftspolitik führte Josef II. Reformen ein, die darauf abzielten, das Wirtschaftsleben im Reich zu fördern. Er setzte auf eine liberale Wirtschaftspolitik und versuchte, durch den Abbau von Handelshemmnissen und die Förderung von Industrie und Landwirtschaft das Wachstum zu steigern. Er versuchte auch, die Verwaltung der Wirtschaft zu zentralisieren, um die Effizienz und Kontrolle über die Wirtschaftsressourcen zu verbessern. Trotz seiner vielen Reformen stieß Josef II. Auf Widerstand, insbesondere von der Kirche, dem Adel und den konservativen Kräften im Reich. Viele seiner Reformen wurden als zu radikal angesehen und seine versuchte Vereinheitlichung und Modernisierung stieß oft auf Widerstand. Einige seiner Maßnahmen, wie die Zwangsrekrutierung in die Armee oder die versuchte Vereinheitlichung der verschiedenen Regionen, führten zu Widerstand und Aufständen. Nach seinem Tod im Jahr 1790 wurden viele seiner Reformen von seinem Nachfolger Leopold II. Rückgängig gemacht, aber die Ideen von Maria Theresia und Josef II. Beeinflussten weiterhin die Entwicklung der habsburgischen Monarchie und die Moderne in Europa. Napoleonische Kriege. Die Napoleonischen Kriege, die von 1792 bis 1715 andauerten, stellten eine der prägendsten Phasen in der europäischen Geschichte dar, und auch Österreich war tief in diese Konflikte verwickelt. Als eine der größten Mächte im alten Europa hatte Österreich eine entscheidende Rolle im Widerstand gegen die Expansion des französischen Kaiserreichs unter Napoleon Bonaparte. Die Kriege beeinflussten nicht nur die geopolitische Landschaft Europas, sondern hatten auch nachhaltige Auswirkungen auf die österreichische Politik und Territorien. Zu Beginn der Napoleonischen Kriege im Jahr 1792 war Österreich zusammen mit anderen europäischen Monarchien, darunter Preußen, Großbritannien und Russland, Teil einer Koalition, die versuchte, die republikanischen und später kaiserlichen Bestrebungen Napoleons zu stoppen. Österreich kämpfte zunächst an der Seite von Großbritannien und Russland gegen die französischen Truppen, doch trotz anfänglicher Erfolge gelang es der Koalition nicht, Napoleon dauerhaft zu besiegen. Der Wendepunkt für Österreich kam 1805, als Napoleon in der Schlacht von Austerlitz, die auf österreichischem Territorium stattfand, einen entscheidenden Sieg über die russisch-österreichischen Streitkräfte errang. Die Niederlage führte zur Zerschlagung der Dritten Koalition und zu erheblichen territorialen Verlusten für Österreich. Als Teil des Friedensvertrags von Pressburg musste Österreich Gebiete an Frankreich und das neu gegründete Königreich Bayern abtreten, darunter die wichtigen Gebiete Tirol und Venetien. Im Jahr 1809, nach einer Phase relativer Ruhe, startete Napoleon eine weitere offensive Kriegführung gegen Österreich, die in die sogenannte Fünfte Koalition mündete. Dieser Konflikt endete mit einer weiteren österreichischen Niederlage, insbesondere nach der Schlacht bei Wagram, die Napoleon erneut als Sieger hervorbrachte. Der Friedensvertrag von Schönbrunn, der 1809 unterzeichnet wurde, zwang Österreich, weitere Gebietsverluste hinzunehmen, darunter das Herzogtum Salzburg und große Teile von Illyrien. Diese Verluste schwächten nicht nur die österreichische Machtposition in Europa, sondern beeinflussten auch das politische und wirtschaftliche Gleichgewicht in Mitteleuropa. Trotz dieser Niederlagen versuchte Österreich, den Widerstand gegen Napoleon fortzusetzen. Die österreichische Monarchie unter Kaiser Franz II. War jedoch zunehmend gezwungen, pragmatischere Lösungen zu finden. Österreich trat 1813 nach Napoleons gescheiterten Russlandfeldzug und dem darauf folgenden Sturz seiner Macht erneut einer Koalition bei, die diesmal entscheidender gegen Napoleon kämpfte. In den folgenden Jahren, nach dem Sieg der Koalitionstruppen in der Völkerschlacht bei Leipzig, 1813, gelang es den Alliierten, Napoleon zu besiegen und ihn 1814 ins Exil nach Elba zu verweisen. Mit Napoleons endgültiger Niederlage in der Schlacht von Waterloo 1815 und seiner Abdankung war die Ära der napoleonischen Kriege beendet. Das Wiener Kongress, der zur Neuordnung Europas nach den Kriegen einberufen wurde, führte zu einer weitreichenden territorialen Neuordnung, bei der Österreich, obwohl es große Gebietsverluste erlitten hatte, als eine der Großmächte weiterhin eine zentrale Rolle im neuen europäischen Machtgefüge spielte. In diesem Zuge wurde der Wiener Kongress ein bedeutendes Ereignis, da Österreich nicht nur an seinen politischen Einfluss zurückgewann, sondern auch eine zentrale Rolle in der Gestaltung der europäischen Ordnung der Nachkriegszeit einnahm. Wiener Kongress. Der Wiener Kongress, der von 1814 bis 1815 in Wien stattfand, war eines der bedeutendsten diplomatischen Ereignisse der Geschichte Europas. Nach der Niederlage Napoleons und dem Ende der napoleonischen Kriege war es notwendig, die politische und territoriale Ordnung Europas neu zu gestalten, um dauerhaften Frieden zu sichern und weitere militärische Auseinandersetzungen zu verhindern. Die führenden Staaten der Koalition, die Napoleon besiegt hatten, kamen in Wien zusammen, um die europäische Landkarte neu zu zeichnen und eine Balance der Macht zu schaffen, die in den folgenden Jahrzehnten relativ stabil bleiben sollte. Das Hauptziel des Wiener Kongresses war es, das europäische Gleichgewicht wiederherzustellen und eine dauerhafte Friedensordnung zu etablieren. Die Verhandlungen standen unter der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst Clemens von Metternich, der als eine der zentralen Figuren des Kongresses gilt. Metternich verfolgte die Philosophie der Restauration, die auf der Wiederherstellung der traditionellen monarchischen Ordnung und der Rückkehr zu den Verhältnissen vor der Französischen Revolution abzielte. Er war der Ansicht, dass der Erhalt der monarchischen Herrschaft und der bestehenden dynastischen Strukturen in Europa das beste Mittel sei, um die Stabilität zu sichern und den Einfluss radikaler revolutionärer Bewegungen zu verhindern. Ein zentrales Element des Wiener Kongresses war die territoriale Neuordnung Europas. Dies betraf insbesondere die Gebietsverluste, die Frankreich während der napoleonischen Kriege erlitten hatte. Frankreich wurde nach seiner Niederlage weitgehend auf seine Grenzen von 1792 zurückgeführt und die Gebiete, die es während der napoleonischen Expansion erobert hatte, wurden anderen Staaten zugeschlagen. So erhielten etwa die Niederlande, Preußen und Österreich Gebietsgewinne, während Italien in kleinere Staaten zersplittert blieb und das Deutsche Reich neu organisiert wurde. Besonders wichtig war die Schaffung des Deutschen Bundes, eines losen Zusammenschlusses von 39 deutschen Staaten, der vor allem unter österreichischer Vorherrschaft stand und den Einfluss Preußens einschränkte. Eine weitere bedeutende Entscheidung war die Schaffung eines sogenannten Rückversicherungssystems, dass es den Großmächten ermöglichte, sich gegenseitig abzusichern und potenziellen Bedrohungen wie etwa einem erneuten Aufstieg Frankreichs entgegenzutreten. Dies führte zur Bildung einer Reihe von politischen Allianzen und zum System der Vier, einem Bündnis zwischen Österreich, Großbritannien, Russland und Preußen, das in den nächsten Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der europäischen Diplomatie spielte. Darüber hinaus verfolgte der Wiener Kongress auch die Absicht, die Prinzipien des Monarchismus und der aristokratischen Herrschaft zu stabilisieren, um revolutionäre Bewegungen wie die Französische Revolution zu verhindern. Im Zuge dessen wurden viele Monarchien wiederhergestellt, die während der napoleonischen Ära gestürzt worden waren, darunter die Bourbonen in Frankreich. Auch in Spanien und anderen europäischen Ländern wurden konservative Regierungen gestärkt, um sicherzustellen, dass die politischen Umwälzungen, die durch die Revolutionen von 1889 ausgelöst worden waren, nicht wiederholt werden. Das Ergebnis des Wiener Kongresses war eine verhältnismäßig stabile europäische Ordnung, die bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 Bestand hatte. Obwohl der Kongress viele territoriale und politische Veränderungen bewirkte, ließ er viele der tiefer liegenden Spannungen in Europa ungelöst, was später zu den Konflikten des 19. Jahrhunderts führte. Dennoch legte der Wiener Kongress das Fundament für ein System internationaler Diplomatie, das den Frieden in Europa für fast ein Jahrhundert sichern konnte. Der Wiener Kongress markierte nicht nur das Ende der napoleonischen Ära, sondern auch den Beginn einer neuen geopolitischen Ära in Europa. Durch die neu geschaffenen Allianzen, das Festhalten an monarchischen Prinzipien und die territorialen Neuregelungen wurde eine Balance der Macht geschaffen, die den europäischen Kontinent für lange Zeit stabil hielt. Fürst Metternich, als der zentrale Architekt dieser Ordnung, blieb ein dominierender Akteur in der europäischen Politik bis zu den revolutionären Bewegungen des 19. Jahrhunderts, die das von ihm geschaffene System zunehmend in Frage stellten. Revolution von 1848. Die Revolution von 1848 war ein wichtiger Wendepunkt in der europäischen Geschichte, der auch Österreich und das österreichische Kaiserreich nicht unberührt ließ. Sie war Teil einer Serie von revolutionären Erhebungen, die in vielen Ländern Europas ausbrachen und oft als Frühling der Völker bezeichnet werden. In Österreich, wie auch in anderen europäischen Staaten, waren die Ursachen für die Revolution vielschichtig und spiegelten die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Spannungen wider, die in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts wuchsen. Im Kern der Aufstände standen vor allem liberale, nationale und soziale Forderungen. Die liberale Bewegung drängte auf politische Reformen, wie die Einführung einer Verfassung, die das autokratische Regierungssystem der Habsburger-Dynastie einschränken sollte. Gleichzeitig forderten nationale Gruppen mehr Rechte und Autonomie für ihre jeweiligen ethnischen und kulturellen Gemeinschaften, die innerhalb des multinationalen österreichischen Kaiserreichs lebten. Diese nationalen Bewegungen waren besonders stark in Gebieten wie Ungarn, Italien und den Slawenregionen, in denen sich die verschiedenen Völker gegen die Herrschaft der Wiener Zentralregierung auflehnten. Ein weiterer wichtiger Faktor war die soziale Unzufriedenheit, die durch die wirtschaftlichen Bedingungen der Zeit verstärkt wurde. Die Industrialisierung führte zu einer raschen sozialen Umstrukturierung und brachte große Unterschiede zwischen den Wohlhabenden und der armen Arbeiterklasse mit sich. Arbeitskämpfe, Hunger und hohe Arbeitslosigkeit führten zu weit verbreiteter Frustration, die sich ebenfalls in den Revolutionen manifestierte. Viele Menschen forderten auch bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechtere Verteilung des Wohlstands. Die Revolutionen begannen in Wien im März 1848, als eine Mischung aus Studenten, Arbeitern und Liberalen auf die Straßen zog und gegen das absolutistische Regime des österreichischen Kaisers Ferdinand I. protestierte. Die Demonstranten forderten eine Verfassung, politische Freiheiten, Pressefreiheit und eine stärkere Beteiligung des Volkes an der Regierung. Diese Bewegung war ein Teil des breiteren europäischen Aufbegehrens, das in vielen Städten wie Paris, Berlin und Mailand stattfand. Die Regierung reagierte zunächst mit Gewalt und versuchte, die Proteste durch militärische Gewalt zu unterdrücken. Die Wiener Aufstände führten zunächst zu einem gewissen politischen Zugeständnis. Kaiser Ferdinand I. berief eine verfassungsgebende Versammlung ein und versprach Reformen. Doch das System der Monarchie blieb in der Folge weitgehend erhalten. Die revolutionären Bewegungen, die besonders von den ungarischen und tschechischen Nationalisten sowie von liberalen Kräften getragen wurden, führten zu einem Aufstand in Ungarn und in anderen Teilen des Kaiserreiches. Dieser Aufstand, insbesondere in Ungarn, wurde jedoch schnell von den Truppen der Habsburger Monarchie, unterstützt von russischen Streitkräften, niedergeschlagen. Trotz der anfänglichen politischen Zugeständnisse und der Verfassungsreformen gelang es der Monarchie unter dem neuen Kaiser Franz Josef. Die revolutionären Bewegungen in Österreich und den anderen Teilen des Kaiserreichs zu unterdrücken. Mit militärischer Unterstützung von Russland konnte die Monarchie ihre Macht wiederherstellen und die Forderungen nach größeren politischen Freiheiten zurückweisen. In den folgenden Jahren kam es zwar zu einigen kleineren Reformen, aber das politische System blieb weitgehend autoritär und zentralisiert. Die Revolution von 1848 hatte jedoch Auswirkungen auf das österreichische Kaiserreich und die europäische Politik insgesamt. Sie markierte das Ende der ungebremsten monarchischen Macht und leitete eine neue Ära der politischen und sozialen Bewegungen ein. Obwohl die Revolutionäre in ihrer unmittelbaren Zielsetzung gescheitert waren, hinterließen sie langfristige Spuren in der österreichischen Geschichte. Das Streben nach liberalen und nationalen Rechten sowie sozialen Reformen ließ sich nicht dauerhaft unterdrücken und führte später zu den großen politischen Veränderungen im Österreich-Ungarn des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Österreich-Ungarischer Ausgleich. Der Österreich-Ungarische Ausgleich von 1867 war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Habsburger Monarchie und führte zur Gründung der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Dieser Ausgleich war das Ergebnis langjähriger Spannungen zwischen den verschiedenen Völkern des österreichischen Kaiserreichs, insbesondere zwischen den Österreichern und den Ungarn. Die ungarische Unzufriedenheit mit der zentralistischen Verwaltung der Monarchie hatte im 19. Jahrhundert immer wieder zu Konflikten und Forderungen nach mehr Autonomie geführt. Zu dieser Zeit war das Habsburgerreich ein multinationaler Staat, in dem zahlreiche Völker lebten, darunter Deutsche, Magyaren, Ungarn, Tschechen, Slawen und Italiener. Nach den Revolutionen von 1848 und den gescheiterten nationalen Aufständen, bei denen auch Ungarn einen eigenen unabhängigen Staat zu etablieren versuchte, hatte die Monarchie von Franz Josef Zsérko die Kontrolle über das Reich wiederhergestellt. Doch die Probleme zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen und den monarchischen Institutionen blieben bestehen. Die ungarischen Führer, insbesondere unter der Leitung von Ferenc Dedrängten auf mehr Autonomie und politische Rechte für Ungarn. Nach Jahren der Verhandlungen und Kompromisse wurde der Österreich-Ungarische Ausgleich von 1867 erreicht, der die politische Struktur der Habsburger Monarchie grundlegend veränderte. Dieser Ausgleich führte zur Schaffung einer Doppelmonarchie, in der das österreichische Erbe und das ungarische Königreich gleichberechtigt nebeneinander existierten. Nach dem Ausgleich wurde das österreichische Kaiserreich in zwei getrennte politische Einheiten unter der gemeinsamen Herrschaft von Kaiser Franz Josef Tschiatsch aufgeteilt. Einerseits blieb Österreich als das Kaiserreich Österreich bestehen, mit Wien als Hauptstadt, und andererseits entstand das Königreich Ungarn mit Budapest als Hauptstadt. Beide Staaten hatten ihre eigenen Parlamente, Regierungen und Verwaltungsstrukturen, aber sie teilten sich einen gemeinsamen Monarchen und eine gemeinsame Außenpolitik, militärische Strategie und Finanzpolitik. Diese Vereinbarung beruhte auf einem grundlegenden Kompromiss, der sowohl den ungarischen Autonomieansprüchen Rechnung trug, als auch die Integrität des Habsburgerreichs bewahrte. Der Ausgleich führte zu einer deutlichen Verbesserung der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn, auch wenn er nicht alle Probleme der Vielvölkerstaatlichkeit lösen konnte. Die ungarische Elite erlangte mehr politische Macht, was die ungarische Kultur und Sprache stärkte, aber gleichzeitig blieb Ungarn im internationalen System weiterhin eng mit Österreich verbunden. Beide Länder mussten in vielen politischen und wirtschaftlichen Fragen zusammenarbeiten, wobei die verschiedenen ethnischen Gruppen innerhalb des Reiches oft das Gefühl hatten, dass ihre Interessen nicht ausreichend vertreten wurden. Trotz der Schaffung einer Doppelmonarchie hatte der Ausgleich jedoch auch seine Schattenseiten. Die ungarische Unabhängigkeit in vielen Bereichen führte zu einer Benachteiligung der anderen Nationalitäten des Reiches, vor allem der Slawen und Tschechen, die in den westlichen und südöstlichen Teilen des Reiches lebten. Diese ethnischen Spannungen blieben auch nach dem Ausgleich bestehen und führten später zu Konflikten im 20. Jahrhundert. Zudem hatte der Ausgleich das Problem der inneren Kohäsion des Habsburgerreiches nicht endgültig gelöst, sondern lediglich aufgeschoben. Der österreich-ungarische Ausgleich von 1867 war ein wichtiger Moment in der Geschichte der Monarchie, da er eine politische Stabilität für einige Jahrzehnte ermöglichte. Doch die ungelösten nationalen Spannungen und das Fehlen eines echten nationalstaatlichen Prinzips führten später zu den Zerfallsprozessen des Reiches. Die Doppelmonarchie blieb bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 bestehen, als das Habsburgerreich nach militärischen Niederlagen und revolutionären Bewegungen endgültig zerfiel. Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 dauerte, stellte einen dramatischen Wendepunkt in der Geschichte Österreich-Ungarns dar. Das Habsburgerreich, das seit Jahrhunderten als eine der zentralen Großmächte Europas galt, war eine der Hauptmächte auf der Seite der Mittelmächte, zusammen mit Deutschland und dem Osmanischen Reich. Der Krieg begann mit dem Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo am 28. Juni 1914. Dieses Ereignis löste eine Kettenreaktion aus, die in die Mobilisierung der großen europäischen Mächte und schließlich in den Ausbruch eines globalen Konflikts mündete. Österreich-Ungarn erklärte Serbien den Krieg, was zu einer breiten Ausweitung des Konflikts führte. Das Reich sah sich im Krieg gegen Serbien, Russland, Frankreich und Großbritannien sowie später auch gegen Italien und die USA. Der Erste Weltkrieg war für Österreich-Ungarn ein katastrophaler Konflikt, der sowohl militärisch als auch politisch tiefgreifende Auswirkungen hatte. Besonders in den ersten Jahren des Krieges musste Österreich-Ungarn auf mehreren Fronten kämpfen, vor allem gegen Russland im Osten und gegen Italien im Westen. Der Krieg war für das österreichisch-ungarische Reich besonders belastend, da es ethnisch vielfältig war und viele verschiedene Völker und Nationalitäten unter einer gemeinsamen Herrschaft vereinte. Viele dieser Gruppen, wie die Slawen und Italiener, hatten seit langem Unabhängigkeitsbestrebungen, was die innere Kohäsion des Reiches während des Krieges weiter untergrub. Es gab zahlreiche nationale Spannungen und die ständige Belastung durch den Krieg verstärkte die Unzufriedenheit in den verschiedenen Teilen des Reiches. Der militärische Druck auf das Reich nahm mit fortschreitendem Kriegsverlauf zu und das österreichische Militär hatte zunehmend Schwierigkeiten, sich gegen die Alliierten zu behaupten. In den letzten Kriegsjahren verschlechterte sich die Situation immer mehr. Das militärische Scheitern, die schweren Verluste an Menschenleben und die wirtschaftliche Erschöpfung des Reiches führten zu wachsendem Unmut und Revolutionen in den verschiedenen Teilen des Habsburgerreiches. Im Jahr 1917 begannen sowohl auf militärischer als auch auf politischer Ebene ernsthafte Probleme für Österreich-Ungarn. Die inneren Spannungen zwischen den verschiedenen Völkern des Reiches verschärften sich und die Hoffnungen auf einen Sieg begannen zu schwinden. Im Jahr 1918, nach der Niederlage der Mittelmächte an der Westfront und dem Rückzug des Osmanischen Reiches, war Österreich-Ungarn militärisch und politisch erschöpft. Die österreichisch-ungarische Monarchie konnte die Kräfte ihrer zerfallenden Staaten nicht mehr bündeln und musste schließlich kapitulieren. Der Krieg endete offiziell mit dem Waffenstillstand von Villa Giusti am 3. November 1918. Kurz danach, am 12. November 1918, erklärte das österreichische Staatsoberhaupt, Kaiser Karl Diasen, die Errichtung einer republikanischen Regierung und den Verzicht auf die Monarchie. Das Ende der Monarchie markierte das endgültige Ende des jahrhundertelangen Bestehens des Habsburgerreiches. Der Zerfall der Monarchie führte zur Entstehung neuer Staaten in Mittel- und Osteuropa, darunter die Erste Republik Österreich und das Königreich Ungarn, sowie zu den sogenannten Nachfolgestaaten wie der Tschechoslowakei, Jugoslawien und Polen. Die politische und soziale Struktur des ehemaligen Habsburgerreiches zerbrach und viele der im Krieg besiegten Nationen strebten nach Selbstbestimmung und nationaler Unabhängigkeit. Der Erste Weltkrieg und sein Ende hinterließen tiefgreifende politische, soziale und wirtschaftliche Umwälzungen, die auch nach dem Krieg das politische Klima in Europa maßgeblich prägten. Gründung der Ersten Republik. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie wurde Österreich am 12. November 1918 zur Ersten Republik. Dieser Übergang von einer jahrhundertelangen Monarchie zu einer demokratischen Republik war ein tiefgreifender politischer Wandel. Die Niederlage im Krieg und die revolutionären Bewegungen in vielen Teilen des Habsburgerreiches führten zu einem Zerfall der monarchischen Ordnung und der Auflösung des Alten Reiches. Die Gründung der Ersten Republik Österreich war das Resultat einer schwierigen Zeit. Der Krieg hatte nicht nur die militärische und wirtschaftliche Basis des Landes zerstört, sondern auch den inneren Zusammenhalt aufgelöst. Die Monarchie unter Kaiser Karl I. war nicht in der Lage, die vielen nationalen und sozialen Spannungen zu bewältigen, die sich während des Krieges verstärkt hatten. Angesichts der wachsenden revolutionären Stimmung in der Bevölkerung und der militärischen Niederlage gab der Kaiser seine Macht auf und die Monarchie wurde endgültig beendet. Am 12. November 1918 erklärte der neu gebildete Nationale Rat, das provisorische Parlament der deutschen und österreichischen Volksvertretung, die Gründung der Ersten Republik Österreich. In einer Verfassungsänderung wurde Österreich zu einer demokratischen parlamentarischen Republik erklärt. Gleichzeitig wurde das Land zu einer Einheitsrepublik und die Monarchie vollständig abgeschafft. Der letzte Kaiser, Karl I., wurde in der Folge in die Schweiz verbannt und lebte in Exil. Die Verfassung der Ersten Republik, die 1920 verabschiedet wurde, legte den Grundstein für eine parlamentarische Demokratie. Die Republik Österreich war fortan eine föderale und demokratische Republik mit einem starken Parlament. Und die Wahlen wurden nun nach dem Prinzip des allgemeinen und gleichen Wahlrechts durchgeführt. Die erste Regierung wurde von sozialdemokratischen Kräften gebildet, die in der Zeit nach dem Krieg einen starken Einfluss auf die politische Ausrichtung des Landes ausübten. Trotz der Gründung einer Demokratie, die die politische Teilhabe der Bevölkerung erweiterte, war die Zeit der Ersten Republik Österreich von enormen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen geprägt. Die Folgen des Krieges, die schwere Hyperinflation und die hohen Reparationszahlungen des Versailler Vertrages belasteten die junge Republik stark. Dazu kamen politische Unruhen und Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen politischen Lagern, vor allem zwischen den Sozialdemokraten und den konservativen Kräften. Auch das Erstarken der extremen politischen Ränder und der wirtschaftliche Niedergang stellten große Herausforderungen dar. In den Jahren nach der Gründung der Ersten Republik versuchte die Regierung, sich in der schwierigen Zeit zu stabilisieren und die sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu bewältigen. Jedoch konnte die junge Demokratie den politischen Extremismus und die sozialen Spannungen nicht dauerhaft überwinden. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich weiter und die politische Radikalisierung der Gesellschaft setzte sich fort. Dies führte schließlich zum Aufstieg autoritärer Tendenzen und zum Ende der Ersten Republik, als 1934 der autoritäre Ständestaat unter der Führung der konservativen Vaterländischen Front etabliert wurde. Trotz der instabilen Verhältnisse der Ersten Republik Österreich hinterließ diese eine wichtige Grundlage für die spätere Entwicklung des Landes. Die Prinzipien der Demokratie, die in der Verfassung festgelegt wurden, blieben eine bedeutende Referenz für die Wiederherstellung der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg und die Gründung der Zweiten Republik Österreich im Jahr 1945. Anschluss an das Deutsche Reich. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 war ein entscheidendes und tragisches Ereignis in der Geschichte des Landes. Am 12. März 1938 marschierten die Truppen des nationalsozialistischen Deutschlands unter der Führung von Adolf Hitler in Österreich ein. Und nur wenige Tage später wurde Österreich in das Deutsche Reich eingegliedert. Dieser Vorgang wurde als Anschluss bezeichnet, was eine euphemistische Bezeichnung für die gewaltsame Annexion war. Die Ereignisse führten zur Auflösung der Ersten Republik Österreich und zur Zerstörung der österreichischen Souveränität. Der Anschluss war das Ergebnis politischer Spannungen und Umstände in den Jahren zuvor. In den 1930er Jahren war Österreich von innenpolitischen Problemen geprägt, darunter die Wirtschaftskrise, politische Unruhen und das Aufkommen von extremistischen Bewegungen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Besonders der Heimwehrbewegung, eine paramilitärische Gruppe, die stark nationalistische und autoritäre Ziele verfolgte, war ein Unterstützer des Gedankens des Anschlusses an Deutschland. Ein weiterer wichtiger Faktor war der wachsende Einfluss der Nationalsozialisten in Österreich. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, war bereits in den frühen 30er Jahren aktiv und versuchte, das Land politisch und ideologisch in das nationalsozialistische Deutschland einzugliedern. Der österreichische Kanzler Engelbert Dollfuß versuchte zwar, die Republik vor einer solchen Entwicklung zu bewahren, indem er 1934 den autoritären Ständestaat etablierte, aber die zunehmende politische Instabilität und die internationale Isolation Österreichs in den folgenden Jahren erleichterten den Aufstieg der Nationalsozialisten. Das Ende der österreichischen Souveränität begann mit dem sogenannten Anschlussgesetz. Am 11. März 1938 verkündete Adolf Hitler, dass Österreich freiwillig dem Deutschen Reich beitreten würde. Am folgenden Tag marschierten die deutschen Truppen in Österreich ein, wobei der Einmarsch weitgehend ohne Widerstand erfolgte. Der damalige österreichische Bundeskanzler Arthur Seyß-Inquart, der von den Nationalsozialisten als Handlanger eingesetzt wurde, erklärte den Anschluss für legal und trat im Namen der österreichischen Regierung zurück. Auf diese Weise wurde Österreich faktisch in das Dritte Reich integriert. Am 13. März 1938 wurde der Anschluss offiziell durch eine Volksabstimmung legitimiert, die allerdings unter dem Druck der nationalsozialistischen Besatzungsmacht durchgeführt wurde. Es wurde behauptet, dass nahezu 100% der Bevölkerung dem Anschluss zugestimmt hätten, doch die Abstimmung war in Wirklichkeit weder frei noch fair. Die jüdische Bevölkerung und politische Gegner der Nazis wurden von der Abstimmung ausgeschlossen oder eingeschüchtert. Der Anschluss hatte verheerende Auswirkungen für Österreich. Das Land verlor seine Unabhängigkeit und wurde ein Teil des nationalsozialistischen Deutschlands. Zahlreiche politische und gesellschaftliche Veränderungen folgten. Alle Institutionen wurden gleichgeschaltet und die Nationalsozialisten setzten ihre rassistischen und diktatorischen Politik durch. Viele Menschen, die sich gegen die Nazi-Ideologie stellten oder die als politisch oder rassistisch unerwünscht galten, wurden verfolgt, deportiert oder ermordet. Insbesondere die jüdische Bevölkerung wurde in zunehmendem Maße Opfer von Verfolgung und Gewalt. Der Anschluss führte somit zu einer tiefgreifenden Zerstörung der österreichischen Gesellschaft und ihrer Werte. Zweite Republik. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands wurde Österreich 1945 als souveräner Staat wiederhergestellt. Es wurde von den Alliierten besetzt und der österreichische Staatsvertrag von 1955 sicherte die Unabhängigkeit des Landes. Gleichzeitig wurde Österreich als neutraler Staat definiert, was eine wichtige Grundlage der Außenpolitik für die kommenden Jahrzehnte darstellte. Die Besatzung durch die Alliierten endete mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags, der das Land als dauerhaften neutralen Staat etablierte und eine Rückkehr zur Demokratie ermöglichte. In den Jahren nach dem Krieg kämpfte Österreich mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Kriegszerstörungen. Der Wiederaufbau des Landes erfolgte mit Unterstützung internationaler Hilfe, vor allem durch den Marshallplan, und führte zu einem raschen wirtschaftlichen Aufschwung. Das Land wurde zunehmend in den westlichen Wirtschaftsraum integriert, was zu einer Stabilisierung der österreichischen Wirtschaft beitrug. Gleichzeitig wurde das soziale System weiter ausgebaut, was zu einer Verbesserung des Lebensstandards und zu einem starken sozialen Zusammenhalt führte. Politisch erlebte Österreich nach dem Krieg eine Phase der Stabilisierung. Es wurde eine parlamentarische Demokratie mit einer neuen Verfassung etabliert, wobei die politische Szene von einer Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Arbeiterpartei, SPÖ, und der konservativen Österreichischen Volkspartei, ÖVP, geprägt war. Diese Koalition stellte sicher, dass die politische Macht zwischen den beiden großen Parteien geteilt wurde und trug zur Stabilität des Landes bei. Ein weiteres zentrales Element der Nachkriegszeit war die Neutralitätspolitik, die durch den Staatsvertrag von 1955 festgeschrieben wurde. Diese Neutralität prägte die Außenpolitik Österreichs, da es sich bewusst aus den geopolitischen Spannungen des Kalten Krieges heraushielt und eine Politik der Unabhängigkeit und Friedenssicherung verfolgte. Die Neutralität war auch die Grundlage für Österreichs Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und seine Rolle als Friedensakteur in verschiedenen internationalen Konflikten. EU-Beitritt. Im Jahr 1995 trat Österreich der Europäischen Union bei, was einen wichtigen Schritt in der Außenpolitik des Landes darstellte und seine Integration in die Europäische Gemeinschaft weiter verstärkte. Der EU-Beitritt war das Ergebnis jahrelanger Bemühungen, die Wirtschaft zu modernisieren und den politischen Einfluss in Europa zu erhöhen. Österreich profitierte vom Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt, von der Freizügigkeit der Menschen und von verschiedenen anderen Vorteilen, die mit der Mitgliedschaft in der Union verbunden sind. Der Beitritt Österreichs zur EU stärkte nicht nur die wirtschaftlichen Beziehungen zu den anderen Mitgliedstaaten, sondern auch seine politische und diplomatische Position auf internationaler Ebene. Als Mitglied der Union konnte Österreich aktiv an der Gestaltung europäischer Politik teilnehmen, sowohl in wirtschaftlichen Fragen als auch in Bereichen wie Umweltschutz, Sicherheit und Außenpolitik. Gleichzeitig bedeutete der EU-Beitritt für Österreich eine Veränderung der Außen- und Sicherheitspolitik, da die Neutralität des Landes weiterhin gewahrt bleiben musste, obwohl es nun Teil eines politischen und wirtschaftlichen Bündnisses war. Österreich stellte sicher, dass seine neutralen Prinzipien respektiert wurden, während es gleichzeitig von den Vorteilen der europäischen Zusammenarbeit profitierte. Der Beitritt zur Europäischen Union markierte daher einen Meilenstein in der modernen Geschichte des Landes und trug wesentlich zu seiner Entwicklung als stabiler und moderner europäischer Staat bei.